SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
27. März 1994. Silvio Berlusconis erster Wahlsieg in Italien.
Questo ha un significato simbolico molto particolare, no? I cittadini si stringono la mano.
Wir Bürger fassen uns an die Hände und verteidigen unsere Demokratie. Wir wollen, dass die Demokratie bestehen bleibt.
Vertraute Worte. So oder so ähnlich gerade auch auf deutschen Straßen zu hören, bei den Demonstrationen gegen den Rechtsextremismus. In Italien werden sie schon vor mehr als 20 Jahren formuliert.
Allein schon Berlusconis Monopol auf dem Medienmarkt hat eine Situation geschaffen, die in Gefahr ist, totalitär zu werden.
Tausende demonstrieren im Jahr 2001 in Italien aus Angst um die Unabhängigkeit der Justiz. Schützend bilden sie Menschenketten um staatliche Einrichtungen, Girotondi, Ringelspiele.
Da haben Leute eine neue Möglichkeit gefunden, sich die Zeit zu vertreiben, sich auszutoben.
Spottet Silvio Berlusconi, damals zum zweiten Mal Regierungschef. Er will mal wieder die Justiz umbauen, Bilanzfälschung als Straftat abschaffen, auch in laufenden Verfahren. Zufällig würde auch ihm das helfen. Der Austausch von Gerichtsakten über Ländergrenzen, Kontoauszüge aus der Schweiz etwa? Wenn es nach ihm geht, künftig verboten. Tumulte im Parlament.
Questo non è un Parlamento di talebani in cui si possa gridare libertà.
Io voglio dire, colleghi,
calma e sangue freddo.
Und der Mailänder Generalstaatsanwalt Francesco Saverio Borelli in höchster Sorge.
Es ist die Pflicht der Allgemeinheit, zu widerstehen, wie an der unverzichtbaren Piave-Linie.
Der Linie also, an der italienische Truppen im Ersten Weltkrieg den Durchmarsch der Österreicher verhindern. Berlusconi eine Gefahr für die Nation? Dabei kennen sie den Selfmade-Milliardär schon seit Jahrzehnten. Den Baulöwen, Medienzar, Besitzer des Fußballclubs AC Mailand. Immer gut gebräunt, immer gut gelaunt, nie um zweideutige Gags verlegen.
Punto primo, sono simpatico, no?
Erstens bin ich sympathisch.
Punto secondo, ho un po' di grano, si sa.
Zweitens habe ich Grips.
Punto terzo, la leggenda dice.
Und drittens sagt die Legende, ich weiß, wie es geht.
Oder so.
Da sempre io.
Ich habe immer ohne Unterbrechung gearbeitet. Und wenn ich dann manchmal ein schönes Mädchen sehe, dann sage ich mir, es ist doch besser, schöne Mädchen zu mögen, als schwul zu sein.
Im Bereich der Telekommunikation war er einer der Ersten, der das Potenzial des Privatfernsehens erkannt hatte.
Stefano Cavazza, Historiker an der Universität Bologna. Ab den 1970er Jahren baut Berlusconi sein Medienimperium auf, kauft Zeitungen, Verlage, Autorenrechte diverser Filmfirmen.
Und war so imstande, im Fernsehen von morgens bis abends eine große Menge von Spielfilmen zu zeigen. Das war damals eine absolute Neuheit.
Seichte Unterhaltung, schöne Frauen, statt bräsiger Belehrungen im Staatssender Rai. Das kommt bei den Menschen an. Berlusconi hat zwar nur Regionalsender. Das Verbot, landesweit zu senden, umgeht er mit einem Trick. Er strahlt überall dieselben Filme einfach jeweils um eine Sekunde zeitversetzt aus. Als ihm das doch zum Verhängnis zu werden droht, hilft ihm sein Trauzeuge, Regierungschef Bettino Craxi, mit einem maßgeschneiderten Gesetz. 1985 wird dem Privatfernsehen die landesweite Übertragung gestattet.
Auf diese Weise wurde das Fernsehimperium Berlusconis gerettet.
Neben der Rai beherrscht Berlusconi den Fernsehmarkt jetzt komplett. Und er weiß, was das Publikum sehen will, sagt der Direktor der Nachrichtenagentur ANSA, Pierluigi Maniaschi.
Berlusconi non è che abbia i gusti della massaia di Voreghera.
Es ist nicht so, dass er den Geschmack von Lieschen Müller entdeckt hat. Er ist Lieschen Müller. Es macht ihm keine Mühe, ihre Bedürfnisse herauszufinden. Er denkt wie 90% und nicht wie 10% der Bevölkerung. Seine Stärke im Fernsehgeschäft wie in der Politik ist es zu wissen, was die Masse will.
1992 bricht das etablierte Parteiensystem Italiens unter dem Schmiergeldskandal Tangentopoli zusammen. Auch die Christdemokraten, die im Nachkriegsitalien faktisch durchregiert haben, werden davon hinweggefegt.
Diese Krise hinterließ ein politisches Vakuum und verunsicherte einen großen Teil der italienischen Wähler.
In dem Vakuum sind auch wichtige Helfer Berlusconis verschwunden, auf die er sich stets verlassen konnte. Er tritt die Flucht nach vorn an.
Man kann nur vermuten, erstens wollte er sein Fernsehimperium schützen und zweitens sah er darin eine Gelegenheit, seinen Einfluss auf die Politik auszuweiten.
L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti.
Für das Land, das er liebt, verkündet Berlusconi am 26. Januar 1994 in einer Fernsehansprache seinen Einstieg in die Politik, getragen von einer neuen Formation, der Forza Italia.
Vorwärts Italien.
Benannt nach dem Schlachtruf im Fußball. Die Botschaft: Nur er kann das neue italienische Wunder erschaffen.
Un nuovo, uno straordinario miracolo italiano.
Und das Land vor dem Gespenst des Kommunismus retten.
Ja, natürlich, es gab keinen Kommunismus mehr, das war nur ein Gespenst.
Das Gespenst treibt die verwaisten Wählerinnen und Wähler Berlusconi zu, obwohl er ein Bündnis mit zwei Parteien vom rechten Rand eingeht. Der spalterischen Lega Nord und dem neofaschistischen MSI. Viele lassen sich vom Versprechen einer liberalen Revolution anlocken. Und auch die Mafia soll zu erkennen gegeben haben:
Mit Forza Italia sind wir in guten Händen.
Wochen später ist es soweit. Aus der Parlamentswahl am 27. März 1994, heute vor 30 Jahren, geht Berlusconis Bündnis als stärkste Kraft hervor.
Alle ore 17, l'onorevole Silvio Berlusconi.
Um 17 Uhr wurde dem Abgeordneten Berlusconi der Auftrag erteilt, eine Regierung zu bilden. Der Abgeordnete Berlusconi hat vorläufig angenommen.
Es sei ihm eine Ehre, sagt er. Verspricht 1 Million Arbeitsplätze. Und dass sich der Staat aus dem Leben vor allem der Unternehmer zurückziehen werde.
Weniger Staat, das ist klar. Das war zentral.
Doch die Arbeitsplätze müssen warten. Erst widmet sich Berlusconi dem Staatssender Rai, will dessen Verwaltungsrat auswechseln, was Staatspräsident Scalfaro verhindert. Bald stellt der neue Ministerpräsident ein Dekret vor, das die U-Haft für Korruptionsverdächtige abschaffen soll, zieht es nach einem Sturm der Entrüstung aber wieder zurück. Kürzungen im Sozialetat führen zu einem Generalstreik.
Dazu kam, dass Berlusconi eine Vorladung von der Mailander Justiz erhielt. So konnte man sagen, die erste Regierung war nicht so erfolgreich.
Beim G7-Gipfel in Neapel winkt Berlusconi noch an der Seite von Helmut Kohl und Bill Clinton. Am Streit um eine Rentenreform aber zerbricht schließlich die Koalition. Ende 1994 tritt der Ministerpräsident zurück.
Berlusconi war zu beeinflusst von seiner persönlichen Geschäfte.
Mit seinem ersten Regierungsbündnis hat Berlusconi ein Tabu gebrochen. Nie wieder sollten Alt-, Post- oder Neofaschisten in Italien das Sagen haben. Bei ihm haben sie es doch. Ein halbes Jahrhundert nach Mussolinis Ende kettet sich Berlusconi aus Machtkalkül an eine Partei, in denen viele das Andenken des Diktators noch hochhalten.
Ohne der faschistische Vergangenheit explizit abgeschworen zu haben.
Eine Brandmauer gegen rechts? Fehlanzeige.
Also Berlusconi hat zweifellos dazu beigetragen, den Antifaschismus, der nach dem Krieg die Basis der italienischen Republik darstellte, infrage zu stellen. Um so die politische Polarisierung der Gesellschaft voranzutreiben.
Anders als von manchen erwartet, zieht sich Berlusconi 1994 nicht aus der Politik zurück, sondern attackiert seine Nachfolger von der Oppositionsbank aus. Vor allem Romano Prodi, der mal Regierungschef ist, mal EU-Kommissionspräsident und Italien auf Kurs in die Eurozone bringt.
Unter anderem war die Prodi-Regierung imstande, den Weg zur Einführung der Euro vorzubereiten. Und das war eine große Verdienste.
Im Mai 2001 ist Berlusconi zurück, mit seinem neuen Wahlbündnis Casa delle Libertà. Auch hier sind die Postfaschisten, die sich inzwischen Allianza Nazionale nennen, und die Lega Nord wieder mit an Bord. Mit satter Mehrheit in Senat und Abgeordnetenhaus. Wieder verspricht Berlusconi, Italien zu verändern.
Vogliamo cambiare l'Italia.
Wir werden es friedlich angehen, geordnet und in einer freien demokratischen Debatte. Wir werden die in der Verfassung festgeschriebenen Rechte achten und die Zivilrechte eines jeden Einzelnen respektieren. Aber wir werden es anpacken.
Wieder hat er die Wähler mit dem Versprechen von mehr wirtschaftlicher Freiheit an die Urnen gelockt.
Das zählte für viele mehr als die späteren Skandale um Berlusconi, die zum Teil auch als politische Verfolgung interpretiert wurden.
Eine Schulreform führt zum Vorwurf, ins Bildungssystem des Faschismus zurückzufallen, wo die weiterführende Schule vielen verschlossen blieb. Ein strengeres Einwanderungsgesetz soll nur noch jene nach Italien hineinlassen, die an der Grenze einen Arbeitsvertrag vorweisen können, was selbst Industrielle unmenschlich nennen. Wie weit der Rechtsruck im Land reicht, offenbart der Gipfel der großen Wirtschaftsnationen im Juli 2001 in Genua, noch im G8-Format mit dem russischen Präsidenten Putin an Bord. Die politischen Botschaften des Treffens verblassen angesichts der Gewalt, mit der tausende Sicherheitskräfte gegen globalisierungskritische Demonstranten vorgehen. Ganz offensichtlich mit willkommener Unterstützung der Rechtsextremisten vom Schwarzen Block. Die Filmemacherin Susanne Zeig gerät mitten hinein.
Ich habe noch im Zurückgehen gefilmt, wie die Polizei irgendwie auf uns zugekommen ist. Und als ich dann versucht habe, irgendwie auszuweichen, bin ich rückwärts in einen Busch reingefallen und bin dann von circa 7 Polizisten verprügelt worden. Also sie haben auf mich eingeschlagen, obwohl ich ganz eindeutig mit Presseweste markiert war, mit Signalfarben, also gar nicht zu verkennen.
Polizisten und Vermummte mit Schlagstöcken prügeln immer wieder auf Demonstranten ein. Ein junger Mann wird erschossen. Entsetzen bei der Regionalpräsidentin Genuas.
Es gibt zahlreiche Zeugen, die gesehen haben, wie einige Politiker auf den Tod des jungen Demonstranten nicht nur in den Kasernen der Polizei angestoßen haben.
Waren die Krawalle gewollt, um die linken Globalisierungskritiker zu diskreditieren? Nicht wenige glauben das. An Aufklärung zeigt auch Berlusconi kaum Interesse.
Seine Haltung, gegen die Linke zu gehen, hat ihn dazu gezwungen, das politische Spektrum nach rechts zu drängen.
Das italienische Wunder bleibt weitgehend aus. In dieser zweiten Amtszeit
2001 bis 2005.
In seiner dritten
2005 bis 2006.
Und in seiner vierten
2008 bis 2011.
Sein Ende aber sind weder die Sexskandale
bunga bunga.
Noch die vielen Misstrauensanträge im Parlament, noch die vielen Anklagen gegen ihn und seine Gefolgsleute.
Ein großer Teil der Bevölkerung dachte, die Justiz verfolgte Berlusconi. Das war falsch, aber das war eine verbreitete Meinung.
2011 nämlich ist Italien infolge der globalen Finanzkrise derartig in Schieflage geraten, dass die Staatspleite droht, mit schweren Folgen für die Europäische Union. Auf Drängen vor allem Deutschlands und Frankreichs bringt Staatspräsident Napolitano den selbsternannten
Jesus der Politik
zum Rücktritt und eine Expertenregierung an den Start, um den Schaden zu beheben. Noch mehrmals versucht Berlusconi ein Comeback und scheitert. Seine Karriere als einflussreicher Strippenzieher aber reicht bis in die Gegenwart. 2021 erscheint sogar seine Kandidatur als Staatspräsident möglich, trotz seiner Vorstrafe.
Ich bin der am meisten juristisch verfolgte Mensch aller Zeiten, in der ganzen Geschichte der Menschheit, weltweit.
So mancher sieht in Berlusconi den Urahn des Populismus.
Sicher populistische Rhetorik war in der politische Diskurse von Berlusconi stark.
Sagt Stefano Cavazza. Berlusconi als Vorbild für Donald Trump?
Ich persönlich sehe bei Berlusconi im Gegensatz zu Trump nicht den Versuch, den Rechtsstaat zu untergraben und das Gleichgewicht der Gewalten zu beseitigen. Zumindest nicht in der radikalen Form, die Trump zu verfolgen scheint.
Aber sein Können als Dompteur der äußersten Rechten, die er 1994 hoffähig macht und mit den Fratelli d'Italia zuletzt an die Regierungsspitze hieft, hat Berlusconi wohl überschätzt.
Und das Wachstum der politischen Rechte begünstigt, vor der die Forza Italia als eine der Parteien der Regierungskoalition heute abhängig ist.
Am 12. Juni 2023 ist Silvio Berlusconi gestorben.
Im Zeitzeichen erinnert der Edda-Damm Müller an den italienischen Politiker Silvio Berlusconi, der seinen ersten Wahlsieg heute vor 30 Jahren feierte. Zeitzeichen morgen über den Piratensender Radio Caroline.